Deutschlandfunk Nova. Update.
Was Afghanistan angeht, wollte US-Präsident Donald Trump bis jetzt nur eins: raus.
My original instinct was to pull out. And historically, I like following my instincts.
Statt dem Bauchgefühl zu folgen und die US-Soldaten abzuziehen, hat er aber jetzt auf das gesetzt, was seine militärischen Berater ihm empfohlen haben. Die US-Truppen bleiben nicht nur in Afghanistan, das Engagement wird sogar noch verstärkt. Trumps neue Afghanistan-Strategie ist unser Top-Thema heute im Update. Ich bin Anne Tepper. Hallo.
Update.
Drei Eckpfeiler soll die neue Afghanistan-Strategie haben: Diplomatie, wirtschaftlicher Druck und das Militär. Dessen Befugnisse sollen erweitert werden. Und darauf liegt wohl auch der Fokus von Trumps Strategie.
We will not dictate to the Afghan people.
Wir werden den Afghanen nicht vorschreiben, wie sie leben oder ihre komplexe Gesellschaft regieren sollen. Wir wollen keine Nationen mehr aufbauen, sondern Terroristen töten.
Nation building again.
Aktuell ist die Hauptaufgabe der NATO-Mission Resolute Support, afghanische Sicherheitskräfte auszubilden. Die US-Truppen sollen aber künftig ausdrücklich wieder in Kampfhandlungen eingreifen dürfen. Ende der Mission offen.
Die tatsächliche Lage im Land und keine künstlichen Zeitpläne werden unsere Strategie von nun an leiten.
Our strategy from now on.
Wie die neue Strategie konkret aussehen soll, hat Trump nicht gesagt. In den US-Medien ist die Rede von 4.000 zusätzlichen Soldaten zu den bisherigen mehr als 8.000. Außerdem sollen Indien und Pakistan sich stärker in der Region engagieren. Pakistan hat Trump scharf kritisiert als Terroristenhort. Trump begründet seine Kehrtwende mit den Konsequenzen, die bei einem schnellen Abzug drohen würden. Ähnlich wie im Irak würden Terroristen wie der IS und Al-Qaida das Machtvakuum füllen.
A hasty withdrawal.
Ein hastiger Rückzug würde ein Vakuum erzeugen, das Terroristen wie der IS und Al-Qaida sofort füllen würden, so wie es vor dem 11. September geschah.
Die Politikwissenschaftlerin Katrin Klüver vom Zentrum für europäische Studien in Harvard hat uns bei Deutschlandfunk Nova gesagt, im Grunde setzt Trump Obamas Afghanistan-Kurs fort, nur mit mehr Truppenbefugnissen und weniger Diplomatie. Dafür seien die Voraussetzungen in den USA sowieso denkbar schlecht.
Denn wenn man sich das Außenministerium in den USA zurzeit anschaut, völlig ausgehöhlt, Sonderberater haben sie abgeschafft und immer noch keinen Botschafter in Kabul.
Einige US-Medien haben Trumps Strategie als zu vage und ideenlos kritisiert. Innerhalb seiner eigenen Partei hat Trump aber viel Lob für seine Pläne bekommen. Und auch in Afghanistan selbst hat die Regierung sie begrüßt. Präsident Ashraf Ghani sagte, er sei dankbar. Die Taliban haben den USA gedroht. Wenn die ihre Truppen nicht abziehen würden, werde Afghanistan zu einem Friedhof für sie. Die NATO hat ihren Kampfeinsatz in Afghanistan 2014 beendet. Seitdem hat sich die Sicherheitslage stark verschlechtert und die Taliban haben viele Gebiete erobert. Laut Militärs kontrollieren sie ein Zehntel der Fläche, ein Drittel gilt als umkämpft. Außerdem gab es allein in der Hauptstadt Kabul seit Jahresanfang 11 schwere Anschläge. Die NATO hat hauptsächlich zur Ausbildung aktuell mehr als 12.000 Soldaten in Afghanistan. Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die US-Pläne begrüßt. Auch andere Staaten hätten in den letzten Wochen zugesagt, mehr Soldaten bereitzustellen. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat dagegen klargestellt, für Deutschland bleibt das Mandat erstmal, wie es ist.
Wir haben im vergangenen Jahr unsere Truppenstärke erhöht um 18%, sodass wir uns jetzt nicht in der ersten Reihe derer sehen, die nach weiterer Truppenaufbau gefragt werden.
Trumps Afghanistan-Kurs findet sie aber gut. Bundesaußenminister Sigmar Gabriel sagte, der Fokus sollte vor allem darauf liegen, Afghanistan zu stabilisieren. Der grünen Außenpolitiker Omid Nuripur hat Trump kritisiert.
Das ist in erster Linie eine Eskalationsstrategie. Aus meiner Sicht ist sie zum Scheitern verurteilt.
Nuripur sieht den Schlüssel darin, einen funktionierenden Staat aufzubauen, ohne Korruption, aber mit Arbeitsplätzen und gerechter Justiz. Dann hätten Terroristen in Afghanistan auch weniger Unterstützung in der Bevölkerung.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Die neue Afghanistan-Strategie der USA sorgt bei vielen im Netz für Kritik. Auf Facebook schreibt Stefan Hegger: Sehr konstruktive Weltanschauung. Lieber töten und zerstören, statt erschaffen und aufbauen. Was unterscheidet die USA dann noch von jenen Terroristen, die sie töten wollen? Und Florian Wogram meint: Kupfer, Lithium, Eisen, Gold und seltene Erden. Afghanistan ist reich an Rohstoffen und genau das ist auch der Grund, warum die USA und Europa das Land demokratisieren wollen, um billig an diese Rohstoffe zu kommen. Auf spiegel.de findet Nutzer Lupenreiner Demokrat: Na, dann gibt es ja, von der komischen Frisur mal abgesehen, noch eine weitere Gemeinsamkeit zwischen Trump und Merkel: der Hang zu 180 Grad Kehrtwenden. Einige User loben Trumps Entscheidung aber auch, zum Beispiel Tonis auf tagesschau.de. Überzeugt hat mich die Erkenntnis von Mr. Trump, dass bei einem US-Truppenabzug die Taliban und andere Terroristen die Lücke sofort ausfüllen würden. So wird wenigstens eine Art Status quo wiederhergestellt. Das nützt auch der EU, weil vermutlich nicht noch mehr Flüchtlinge aus diesem Land hier ankommen werden. Auf spiegel.de schreibt Stefan P1, der Schritt war bitter nötig, wenn man wirklich der Meinung ist, dass die Taliban überhaupt zu besiegen sind. Es zeigt zum einen, dass Trump doch nicht so unbelehrbar ist und zum zweiten ist es ein Schlag ins Gesicht für die merkelsche Abschiebungspolitik. Tagesschau-Nutzer Paul Puma ist der Ansicht, kann gut gehen, kann schief gehen. Aber weiter zu merkeln, wie Obama es tat, ist auch keine Option.
Was sonst noch wichtig war?
In Spanien ist die Terrorzelle von Katalonien zerschlagen. Jetzt geht es weiter darum, die Attentate aufzuklären und mögliche weitere Unterstützer zu finden. Einer der vier überlebenden Verdächtigen ist heute vor Gericht angehört worden. Mohamed Holi Gemlal hat nach Angaben aus Justizkreisen bestätigt, dass eigentlich noch ein viel größerer Anschlag geplant war. Die drei anderen Verdächtigen sollen später noch aussagen. 5 Tage nach dem Anschlag in Barcelona sind alle Verdächtigen entweder tot oder sitzen in Haft. Die geplante Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto durch den deutschen Chemiekonzern Bayer ist umstritten. Die EU-Kommission hat jetzt angekündigt, dass sie das Ganze prüfen wird. Möglicherweise gibt es dann Auflagen für die Konzerne. Die Kommission befürchtet, dass der Zusammenschluss den Wettbewerb in den Bereichen Pestiziden oder Saatgut beeinträchtigen könnte. Im Zweifel würde dann ein einziger Riesenkonzern diktieren, was Landwirte weltweit anbauen und was letztlich bei uns auf dem Teller landet. Rostock-Lichtenhagen vor 25 Jahren. Ein Mob aus Randalierern und Rechtsextremen versammelt sich vor einer Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber und greift sie tagelang an mit Brandsätzen und Steinen. Schaulustige applaudieren, die eingeschlossenen Menschen harren in Todesangst aus. Die wenigen Polizisten vor Ort sind machtlos. Erst nach mehreren Tagen beruhigt sich die Lage. Weltweit haben damals die rassistischen Ausschreitungen für Entsetzen gesorgt. In der Rostocker Marienkirche wird gerade daran erinnert, die ganze Woche sind noch Gedenkveranstaltungen geplant. Jeden Tag wird eine Gedenkstele enthüllt, die sich mit den verschiedenen Verantwortlichen auseinandersetzt. Zum Beispiel der Polizei, der Politik, Medien oder der Zivilgesellschaft. Für die Opfer wird in diesem Jahr keine Stele aufgestellt. Die Künstlerin Alexandra Lotz erklärt, dass es ihnen erstmal um etwas anderes ging.
Dass natürlich sozusagen schon die Verantwortlichen keine Verantwortung übernehmen wollten. Und es uns wichtig war, dass für die Reflexion und das Begreifen dieses schrecklichen Ereignisses erstmal ziemlich eindeutige Fragen an die Täterseite gestellt werden müssen.
Im nächsten Jahr soll dann noch eine Stele für die Opferseite dazukommen.
Was noch wichtig wird?
Die Gamescom, die größte Computerspielemesse der Welt in Köln, macht morgen für Besucher auf. Offiziell wurde sie heute eröffnet, zum ersten Mal von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und die hält Computerspiele für wichtig.
Um zu zeigen, welche spielerischen Möglichkeiten, welche kreativen Möglichkeiten wir haben, die Welt zu entdecken.
Die Branche sei auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Branchenvertreter haben mehr Unterstützung gefordert, um Spiele in Deutschland zu entwickeln.
Und sonst in der Welt?
Das islamische Gesetz erlaubt es muslimischen Männern, sich von ihren Frauen scheiden zu lassen, indem sie einfach dreimal "Ich verstoße dich" sagen. Teilweise gibt es solche Scheidungen auch per WhatsApp oder Skype. Das oberste Gericht in Indien hat jetzt entschieden, dass das verfassungswidrig ist. Das ist ein Sieg für Frauenrechtlerinnen in Indien. Geklagt hatten 5 betroffene Frauen und eine Aktivistengruppe. Laut Urteil wird die Regierung aufgefordert, eine neue Gesetzgebung auf den Weg zu bringen. Mehr als 20 Länder haben die muslimische Scheidungspraxis bereits verboten, darunter Indiens Nachbarländer Pakistan und Bangladesch. Indien hat sie lange erlaubt, weil ethnische Minderheiten im Land Sonderrechte haben. Stillen ist gut fürs Kind. Deswegen empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation auch, dass Mütter das mindestens die ersten 6 Monate lang machen sollten. In Thailand gibt es allerdings nur ziemlich wenige stillende Mütter. Einer UNICEF-Datenbank zufolge machen das nur knapp 12%. Stattdessen bekommen viele Babys in Thailand Muttermilch-Ersatzprodukte, die laut UNICEF dort besonders aggressiv beworben werden. Die thailändische Regierung hat das Problem erkannt und ein Gesetz verabschiedet, das nächsten Monat in Kraft tritt. Es verbietet jegliche Art von Werbung für Muttermilchersatzprodukte. Auch Krankenhäuser dürfen keine Gratisproben mehr abgeben. In Sydney wollen Forscher die nächsten 3 Jahre mit einem künstlichen Riff experimentieren. Die Frage ist, ob dadurch die Anzahl und Artenvielfalt der Lebewesen im Hafenbecken der australischen Metropole erhöht werden kann. Dabei geht es vor allem darum, Tiere wie Seepferdchen und Riesenlippfische wieder anzusiedeln, die vor dem Ausbau des Hafenbeckens von Sydney dort heimisch waren. Die Forscher hängen dafür erst einmal schwimmende Riffmodule ins Wasser. Wenn die Idee funktioniert, sollen später dann dauerhafte Riffstrukturen rund um das berühmte Opernhaus von Sydney angebracht werden. Finanziert wird das Projekt von der Regierung des Bundesstaates New South Wales und der Technischen Uni in Sydney.
Wissensnachrichten.
Die Pubertät ist bei den meisten von euch wahrscheinlich schon ein bisschen länger her, aber ihr erinnert euch bestimmt noch. Stress mit den Eltern, Liebeskummer, Ärger in der Schule. Da konnte man richtig froh sein, wenn man ein paar dicke Buddies oder beste Freundinnen hatte, eben mit denen man über alles reden und jedes Geheimnis teilen konnte. US-Forscher sagen jetzt, diese besten Freunde aus der Jugend machen uns auch als Erwachsene emotional stabiler. Tobias Jobke aus den Wissensnachrichten, haben diese engen Freundschaften von damals wirklich so einen Langzeiteffekt?
Auf jeden Fall. Wer im Teenageralter enge Freundschaften knüpft und pflegt, der profitiert auch noch 10 Jahre später davon. Dieses durch dick und dünn gehen, das wirkt nachhaltig. Es hilft dabei, sich selbst als Person zu akzeptieren, positive Gefühle zu sich selbst zu entwickeln. Man lernt also, dass man vollkommen in Ordnung ist, so wie man ist. Und man entwickelt so eine Art Grundvertrauen. Also man kann davon ausgehen, dass enge Freunde einen auch in der Zukunft nicht im Stich lassen.
Das heißt, die Forscher haben wirklich mal über längere Zeit untersucht, wie sich enge Freundschaften auf die Persönlichkeit auswirken?
Genau, es ist eine Langzeitstudie. Vor 10 Jahren haben sich die Forscher knapp 170 Schüler rausgepickt, die damals 15 waren. Und seitdem mussten sie jedes Jahr Fragen beantworten. Also zum Beispiel, wer sind gerade deine besten Freunde? Wodurch zeichnen sich deine Freundschaften aus? Und dann wurden die Teenager bzw. ja später jungen Erwachsenen in den Gesprächen auch gefragt, ob und wie sehr sie mit Ängsten zu kämpfen haben, ob es vielleicht sogar Anzeichen für eine Depression gibt und wie ihr Selbstwertgefühl ist und ob sie sich akzeptiert fühlen.
Jetzt haben wir ja schon viel über die erfahren, die als Teenager beste Freunde hatten. Was war denn mit denen, die vielleicht eher oberflächlichere oder kaum enge Freundschaften hatten?
Ja, die hatten im späteren Leben häufiger mit sozialen Ängsten zu kämpfen. Das heißt, ihr Selbstwertgefühl war geringer. Sie hatten häufiger Angst, dass andere sie ablehnen könnten. Es galt übrigens auch für den Typen in der Klasse, an den sich wahrscheinlich fast jeder noch aus seiner Schulzeit erinnert. Also der, der zwar unheimlich beliebt ist, aber eben nie so richtig enge Freundschaften geknüpft hat. Auch der war später schlechter dran.
Ganz anderes Thema. Vor 3,5 Jahren ging in Westafrika die Ebola-Epidemie los. Tausende haben sich infiziert damals, viele sind gestorben. Britische Forscher haben untersucht, wie es den Überlebenden heute geht.
Ja, dafür haben sie 27 ehemalige Ebola-Patienten verglichen mit 54 Menschen, die sich nicht infiziert hatten. Raus kam, 78% der ehemaligen Ebola-Patienten leiden heute unter psychischen und körperlichen Einschränkungen. Viele haben Probleme zu laufen, sie können nicht mehr richtig sprechen, sehen oder hören und sie berichten von Angst, Depressionen und Schwierigkeiten mit der Konzentration. Die Forscher sagen jetzt, dass Ebola-Patienten auch dann noch Hilfe brauchen, wenn sie die Infektion an sich überstanden haben.
Von der Neuzeit in die Zeit der Dinos. Vor etwa 66 Millionen Jahren, da ist auf der Erde ein Asteroid eingeschlagen und die Folge war ein weltweites Massensterben und das Ende der Dinos. US-Forscher haben jetzt mit einem Modell gezeigt, welche Rolle Ruß dabei gespielt haben könnte.
Sie gingen davon aus, dass es durch den Einschlag Waldbrände gab, durch die Millionen Tonnen Rußpartikel in die Atmosphäre gelangten. Der Ruß könnte durch das Sonnenlicht erstmal aufgeheizt worden sein, stieg dann auf und verteilte sich als schwarze Schicht in der Atmosphäre und um den Globus. Dadurch könnte es auf der Erde etwa 1,5 Jahre lang dunkel geworden sein. Die meisten Pflanzen starben dadurch ab. Damit gab es dann auch kein Futter mehr für Tiere und es wurde extrem kalt unter der Rußschicht. Nach 1,5 Jahren wurde der Ruß vom Regen aus der Luft gewaschen. Da waren die meisten Tiere dann aber schon ausgestorben.
Danke, Tobias.
Wetter.
Auch heute Abend bleibt es meistens trocken und oft sonnig. An der Ostsee kann es in der Nacht regnen. Die Temperaturen gehen runter auf 15 bis 5 Grad. Morgen wird es ähnlich schön wie heute, mit viel Sonne und nur lockeren Wolken. Abends kommen im Süden allerdings einzelne Gewitter auf. 20 bis 25 Grad im Norden, 25 bis 30 im Süden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.